Öl auch in 2015, da hat sich einiges, sag ich mal, galoppartig entwickelt, auch was das Anerkennen von der Dimension Atommüll seitens der Bundesregierung betrifft. Und dann auch noch Thema Weiterentwicklung Energiewende im Zusammenhang mit der Situation der Konzerne. Auch alle vier Konzerne, sowohl die drei deutschen wie der Vattenfall-Konzern, haben im letzten halben Jahr, das ganze Jahr über schon vollkommen andere Geschäftsentwicklungen oder sich mit vollkommen anderen Geschäftsentwicklungen und Thematiken beschäftigen müssen. Das ist meine Frage, versteht ihr das? Ich kann die Anlage natürlich auch noch so drehen, dass der Zugfahrer das sonst hört. Weil ich habe gerade kein Gefühl dafür, ob das bei euch verständlich ankommt. Und das Wichtigste ist heute natürlich das Wetter. Ich hoffe, dass wir es in den nächsten halben, 30 bis 40 Minuten hier mal keinen Regen haben. Ja, um was geht es in 2015? In 2015, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, was ist das Thema regenerative Stromproduktion angeht, was das Thema Zubau angeht von Photovoltaik, vor allen Dingen auch Zubau von Wind an Land. Da hat jetzt das Ausbremsen der Energiewende in Form der Reform EEG-Gesetz, die Mitte letzten Jahres stattfand, also im Juli 2014, ging diese sogenannte dritte Reform durch den Bundestag und auch durch den Bundesrat. Und dieser Ausbremsversuch müssen wir leider Gottes feststellen, was jetzt vor allen Dingen die Photovoltaik angeht und auch Wind an Land, hat gewirkt. Ausbremsversuch in dieser Richtung, dass in dieser sogenannten Reform ja drinsteht, dass es sogenannte Korridore gibt, wie zukünftig grüner Strom, EEG-Strom gefördert werden soll. Da hat man dann festgelegt, dass es bei der Photovoltaik im ganzen Jahr 2500 Megawatt sein sollen, mit einer Spanne von 2,4 bis 2,6. Beim Wind an Land ebenso 2500 Megawatt. Und man hat dann gleichzeitig angekündigt, dass sich die weiteren Fördersätze, wenn in einem Jahr, zum Beispiel 2015, mehr zugebaut wird, dass sich dann die weiteren Fördersätze durch eine Deckelung kappen lassen. Was noch viel schlimmer war, dass auch in dieser sogenannten EEG-Reform drin stand, was es dieses Jahr auch zum ersten Mal praktiziert wurde, es muss für bestimmte Anlagen zukünftig ab 2016 und 2017 Anlagengrößen überschreiten bei Photovoltaik, bei Wind an Land, muss es dann eine sogenannte öffentliche Ausschreibung geben. Heißt ganz praktisch, es gründet sich zum Beispiel eine Energiegenossenschaft, die sagt, ich baue hier im Landkreis Ludwigsburg Windrad Nummer 2, 3, 4, 5. Können die das alles planen? Bevor sie das aber dann versuchen umzusetzen, muss es dann zukünftig eine Ausschreibung geben. Auch bei Photovoltaikanlagen, bei den großen, zwischen 100 und 400, fanden in diesem Jahr bereits die ersten Pilotausschreibungen statt. Und dieses Gesetz hat deshalb nicht nur jetzt mit den Korridoren viele verunsichert, sondern dieses Gesetz bremst quasi jetzt mit den Unsicherheiten, wie es 2016 und 2017 weitergeht, vieles aus. Und die Zubauzahlen jetzt zum Beispiel der Photovoltaik in diesem Jahr bis Stand August waren nur bei ca. knapp 700 Megawatt. 700 Megawatt wurden in den letzten 4 bis 5 Jahren teilweise in einem Monat zugebaut. Bei Biomasse sieht es ähnlich aus. Biomasse hat sich in den letzten 4 bis 5 Jahren nochmal sprunghaft entwickelt gehabt. Auch bei Biomasse gibt es jetzt einen sogenannten Zubaukorridor von nur 100 Megawatt im Jahr. Thema Ausschreibungen. Es fanden bis jetzt 2 sogenannte Pilotausschreibungen statt. Und in diesen Ausschreibungen kann sich dann jeder bewerben und der Ausschreibungsgewinner wird so ermittelt, derjenige, der das kostengünstigste Angebot abgibt, sozusagen dann zusagt, ich produziere zukünftig mit diesem Windrad oder mit dieser großen Photovoltaikanlage oder mit dem Windpark von 10 oder 15 Anlagen, die ich errichte, produziere ich diese Kilowattstunde am günstigsten, dann bekommt er den Zuschlag. Was heißt das praktisch? Nehmen wir wieder, es tun sich jemand zusammengründete Energiegenossenschaft. Dann müssen die natürlich sowohl planerisch wie auch sonst wie in Vorleistungen gehen. Es gibt jetzt Einzelfälle, wo genau das Gesetz vom Stichtag her bereits gegriffen hat, wo zum Beispiel Windparkplanungen, also von einzelnen Windrädern oder von ein bis drei Windrädern stattfanden, und dann musste noch nachträglich eine Ausschreibung gemacht werden, sodass es dann andere den Zuschlag bekommen und nicht die, die bereits eine Grundplanung gemacht haben. Das ist das Thema Ausbaukorridor, das ist das Thema Ausschreibung. Und unter welcher Überschrift läuft das Ganze? Diese Überschrift habe ich vor zwei Jahren, als im Herbst die Versammlung der Landräte, der Bürgermeister und so weiter war, also sprich, wo NEB, den EGA1-Bund, wo auch baden-württembergische alle Landkreise Zwangsmitglied sind, da hat damals der Herr Terrium, das ist der Vorstandsvorsitzende von RWE, der hat dort einen Gastbeitrag gehalten und der hat dann die Überschrift schon gesagt, unter der jetzt die Bundesregierung dann auch die meisten Vorschläge, die der Werte Herr Terrium vor über zwei Jahren in der Versammlung erzählt hat, realisiert hatte. Die Überschrift, und so wird es auch öffentlich angekündigt, bedeutet, die regenerativen Energien müssen jetzt dem Markt angepasst werden, sie müssen marktfähig werden. Denn sonst laufen die Kosten aus dem Ruder und EEG und so weiter, Umlage steigt, das ist nicht mehr bezahlbar. Das war der große, Generalstabsplan, wie die Energiekonzerne jetzt Einfluss auf die Politik genommen haben und alle, nicht nur die regierenden CDU und SPD, sondern leider auch die meisten der Grünen, also auch der Grünen Landesverbände, sind da nicht in Opposition gegangen, sondern tragen dann das mit unter dem falschen Stichwort Marktfähigkeit der regenerativen Energien. Es wurden dann sogenannte Weißbücher geschrieben. Diese Weißbücher von der Regierung besagen, dass es weitere Überprüfungen geben wird in 2016 und das Ziel, das bis jetzt diese Koalition hat, ist, dass ab 2017 alles, was bisher unter EEG-Förderung stattfand, dass dieses dann für Neuanlagen komplett abgeschafft werden soll. Das heißt, ganz konkret, auch wenn wir jetzt den Blick auf unsere EnBW-Situation hier in Baden-Württemberg lenkt, die haben übrigens jetzt ja gerade, machen sie große Werbung, weil sie Baltic 2 Offshore-Windpark ins Netz gebracht haben. Die EnBW und alle anderen, werde ich nachher noch was dazu sagen, firmieren jetzt nämlich darin, dass sie dann Dienstleistungen übernehmen, dass sie Angebote abgeben und dann so sortieren können, ob sie dann hinterher auch bauen. Denn das EEG, das reformierte EEG, sieht keinen Zwang vor. Wenn jetzt in der Ausschreibung jemand den Zuschlag bekommt, bedeutet das nicht, dass er dann auch verpflichtet ist, diese Anlage, diese große Photovoltaikanlage oder diesen Windpark überhaupt zu errichten. Das ist die große Schweinerei dran. Das ist der Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Wir müssen jetzt, beziehungsweise hauptsächlich auch dann von jetzt, sage ich mal, bis 2016 diese Themen bekannt machen und natürlich auch nach wie vor pushen, sagen, gründet eure Energiegenossenschaften, sortiert euch und startet durch. Denn eins, was in dem EEG-reformierten Gesetz auch noch drinsteht, ist die sogenannte Direktvermarktung. Und das ist allerdings ein Bumerang, der Bundesregierung und den Energiekonzernen schon wieder zurück an den Kopf fliegen kann. Denn Direktvermarktung ist natürlich, braucht man dazu Leute, die sich auskennen, also man braucht Profis, die einen da unterstützen. Aber auch beim Errichten von Photovoltaikanlagen, großen und bei Windparks, muss der zukünftige Weg sein, dass man sich dann auf das EEG gar nicht mehr einlässt, sondern sich zusammenschließt. Da gibt es in Norddeutschland auch schon sehr gute Vorinitiativen. Also ich bin auch am Windpark beteiligt, in der ehemaligen DDR. War jetzt Ende September die Windparkversammlung, da kriege ich immer ein neues Update. Und in Norddeutschland funktioniert das mit den Zusammenschlüssen und der Direktvermarktung schon hervorragend. Bei uns in Süddeutschland ist das leider noch relativ unbekannt und wirkt momentan noch als Bremse. Aber es ist zukünftig dann auch möglich, dann trotzdem noch Anlagen zu bauen und die dann auch so in Betrieb zu nehmen, dass man sich nicht ausbremsen lassen muss. Ich habe jetzt heute entgegen meinen Gewohnheiten, liebe Atomkraftgegner, mit der schlechten Nachricht begonnen. Ich sehe es euren Gesichtern an. Es war jetzt aber leider notwendig, denn ich habe jetzt die letzten 4 bis 6 Wochen sozusagen mich nochmal intensiv damit beschäftigt, wie die Situation ist und mir einfach auch nochmal Zahlen geholt und leider ist das jetzt so, bis jetzt funktioniert Ausbremsen so, zumindest im Kern, wie ich es dargestellt habe. Heute wenig Sonne, Wind, oh la la. Aber wenn man das jetzt nochmal auch für 2015 betrachtet, was es bereits an grüner Stromproduktion gab, dann ist es so, dass in diesem Jahr die Photovoltaik hinter den erzeugten Zahlen von Jahr 2015 hinterherhinkt, sage ich gleich noch was dazu, aber dass wir natürlich in diesem Jahr eine vollkommen andere Windsituation haben. Das war jetzt erst die Nachricht in dieser Woche. In den ersten 9 Monaten 2015 ist bereits mehr Windstrom produziert worden als im gesamten Vorjahr. Das ist jetzt sozusagen die gute Nachricht oder die andere Seite. Warum? Weil in den letzten Jahren die Zubauzahlen nochmal bei Wind an Land, also Windrädern an Land, sehr stark zugenommen haben und weil vor allen Dingen die Photovoltaik seit dem Jahr 2010 vollends davon galoppiert ist. Das war der Hintergrund, warum die Energiekonzerne und warum eben auch ihre politisch willentlichen Helfer diese EEG-Reform gemacht haben. Bedeutet aber trotzdem, dass man jetzt die sogenannte Kapazität anschaut, dann ist es so, dass jetzt Wind an Land und Photovoltaik natürlich schon sehr hohes Potenzial haben, abhängig natürlich von den Verhältnissen, sprich Sonne und Wind. Das aber, wenn man das über das ganze Jahr nivelliert, zum Beispiel auch dieses Jahr jetzt, die Photovoltaik dann sozusagen schwächelt, dass Wind das dann ausgleicht. Also die Nivellierung von Wind und Sonne, auch für die einzelnen Monate, die ergänzen sich wunderbar. Und dadurch haben natürlich die Energiekonzerne ein Problem mit ihren Großkraftwerken, weil jetzt die installierte Leistung so hoch ist und diese installierte Leistung zum allergrößten Teil natürlich nicht unter ihrem Einfluss steht, obwohl sie versuchen jetzt mit dem Abschalten bei Wind und mit den Regelungen bei Photovoltaikanlagen was zu machen. Aber wir haben jetzt inzwischen 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen, wir haben mindestens 24.000 Windräder und wir haben 7.800 Biogasanlagen, die entweder Einzelpersonen gehören oder sogenannten Genossenschaften. Und von den allen Anlagen gehören nicht mal 5% den 4 großen Energiekonzernen. Und das wird auch die Zukunft, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, sondern das ist auf Dauer ihrem Herrschaftsbereich entzogen und das ist gut so. Ja, danke für den Hinweis, das war wichtig. ENBW und Herr Mastior haben ja, sagen wir, mit taktischem Geschick versucht, indem er alle Anleger anschreibt, mit Schalten von Zeitungsannoncen dann im Konkursverfahren Procon zu bekommen. Die machen jetzt als die größte Genossenschaft Deutschlands weiter. Ich habe heute zu viele Zettel dabei, pardon, ich muss schon suchen. Ja, dann mach einfach weiter suchen nachher. Zu dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, wie entwickelt sich jetzt die regenerative Energie? Auch noch ein Hinweis, der war bereits sozusagen von der ersten Hälfte dieses Jahres, dass Solarenergie sich zur tragenden Säule der Stromversorgung vor allen Dingen in Süddeutschland entwickelt hat. Also wir haben in Bayern bundesweit absolute Spitze von Photovoltaik. Dahinter kommt dann Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat ca. 40% der installierten Leistung von Bayern. Also die Bayern sind da richtig losgaloppiert. Das kann auch ein Seehofer nicht ausbremsen, so wie eine CDU oder andere halt hier früher das auch nicht ausbremsen konnten. Und die Gesamtleistung, die jetzt bundesweit schon installiert ist, sind 38 Gigawatt. Das heißt, dass auch jetzt in diesem Sommer, zum Beispiel vor allen Dingen im Juni, Juli und August, vorwiegend dann auch im Juli, über die Mittagszeit die Photovoltaik bereits den kompletten Strombedarf dann so abgedeckt hat, dass er alles, was Atomkraft angeht, überflüssig gemacht hat. Und was auch wichtig ist, was man beachten muss und was viel zu wenig bekannt ist, Photovoltaik fließt nicht in ein Hochspannungsnetz. Also wenn es jetzt auch um die Diskussion geht, man muss sozusagen den Windstrom aus dem Norden nach Süddeutschland bringen, dann ist es umgekehrt so, dass die vielen Photovoltaikanlagen, die es hier in Bayern und Baden-Württemberg gibt, eben genau zu dieser Netzentlastung beitragen, weil die kein Hochspannungsnetz brauchen. Ja, da habe ich es, da steht es. Bayern hat also insgesamt schon 11.100 Gigawatt installierte Leistung von 38.000 bundesweit. Baden-Württemberg hat 5.100 Gigawatt, selbst Nordrhein-Westfalen hat noch 4.200. Das ist das, wo deshalb auch jetzt in den Sommermonaten dann große Kraftwerke zum Abschalten gezwungen werden. Megawatt, ja, was habe ich gesagt? Giga, danke Franz. Die erneuerbaren Energien, die wir jetzt haben, haben jetzt im ersten Halbjahr, also bis Juni diesen Jahres in der Bundesrepublik bereits 34% des öffentlich verbrauchten oder der Stromproduktion erzeugt, der verbraucht wurde. Das ist jetzt also trotz der Zubaubremse dann trotzdem nochmal nach oben gegangen. Was in diesem Jahr auch wieder so war, im ersten Halbjahr 2015, neuer Rekord beim Stromüberschuss. Es wurden jetzt 45 Terawattstunden im ersten Halbjahr ins Ausland exportiert. Das war auch nochmal 5,7% mehr als wie im letzten Jahr. Was nach wie vor allerdings das größte Ärgernis ist, wer produziert am meisten Fossilstrom, also oder wie soll ich sagen, welche fossile Energieträger wird in Deutschland so eingesetzt, dass er der meiste Dreckstrom erzeugt? Ja, das ist leider auch in diesem Jahr immer noch die Braunkohle. Es war so, dass sie mit den Braunkohlekraftwerken in diesem Jahr sogar nochmal zugelegt haben, also im ersten Halbjahr noch mehr Dreckstrom erzeugt haben wie im letzten Jahr. Steinkohle ist etwa auf demselben Niveau. Gaskraftwerke ist ein Ärgernis seit 3 Jahren, also wirklich auch aus Sicht von uns als Atomkraftgegner, denn die Gaskraftwerke haben auch im ersten Halbjahr dieses Jahr fortgesetzt, wie gesagt in den letzten 3 Jahren, noch weniger Strom produziert. Warum? Weil die abgeschriebenen Steinkohlen, die Braunkohlekraftwerke, sind viel günstiger, denn die CO2-Emissionen, die sogenannten Zertifikate, die haben einen Marktwert, der im Keller liegt. Und der Start mit diesen Zertifikaten war, dass die vorherige Bundesregierung in Milliardenhöhe diese Zertifikate den Konzernen geschenkt hat. Und die Bundesregierung hat überhaupt kein Interesse daran, sie könnte, wenn sie wolle, da brauchen wir dann eine europäische Regelung, sie könnte also Druck machen und dann wäre es sicher möglich, dass man hier wieder dann die Gaskraftwerke in eine viel größere Wirtschaftlichkeit reinbringt. Ich unterstelle aber, dass die Konzerne das auch bewusst machen, da komme ich nachher noch dazu, denn die Gaskraftwerke sind eigentlich CO2 viel freundlicher, die Gaskraftwerke, die in den letzten Jahren errichtet wurden, siehe auch Diskussion Irsching in Bayern und so weiter, erzeugen natürlich auf einem super, auch betriebswirtschaftlichen Niveau Strom, aber bis jetzt bekommt man für Gaskraftwerke kein Geld. Deshalb in Kurzform noch zu dem Block Reservekraftwerke. Vor ca. 3 bis 4 Jahren wurden die sogenannten Reservekraftwerke erfunden. Wo liegt ein Reservekraftwerk? In nicht allzu weiter Entfernung von hier. Also das nächste, was wir hier haben von der EnBW, ist Schwalheim. Und wenn man dann nach Marbach rüberradelt oder wandert, dann stehen dort auch 2. Auch das sind Reservekraftwerke, weil die EnBW hat insgesamt, glaube ich, mit stark 15 Abschaltungen von Altmeilern damals gedroht. Und dann wurde bundesweit ein Gesetz entwickelt, beziehungsweise ein Gesetz geändert. Und so erhalten alle 4 Dreckschleudern, die sie in Reserve halten, eine sogenannte Stillhaltereserve. Das Neueste, was man jetzt versucht, das ist es dann auch noch auszuweiten in der Form, dass jetzt gesagt wird, wir brauchen eine Winterkapazitätsreserve. Warum? Je mehr grünen Strom wir haben, desto wichtiger ist eine Winterkapazitätsreserve. Und ausgerechnet Braunkohle ist jetzt in der Diskussion, also da gibt es noch kein Gesetz, sondern die Konzerne wollen jetzt finanzielle Mittel haben, hunderte von Millionen Euro. Und dann wären sie bereit, sagen sie, bestimmte Braunkohlekraftwerke vom Netz zu nehmen, und zwar ihre ältesten, also die größten Dreckschleudern, die nehmen sie vom Netz, wenn sie jetzt noch eine sogenannte Winterkapazitätsreserve für genau diese Braunkohlekraftwerke bekommen. Das ist für mich der größte Humbug aller Zeiten, aber es ist zu befürchten, dass die Bundesregierung das auch noch mitmachen wird. Denn die Konzerne, das ist ja das Neueste, was in den letzten 2 Wochen jetzt noch hochgekommen ist, die Konzerne versuchen jetzt natürlich auf allen Ebenen noch Geld und finanzielle Unterstützung zu bekommen. Und deshalb hat es vor 2 Wochen, also letzte Woche war das, der CDU-Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag das in das Spiel gebracht. Wir können Konzernen wie RWE ja nicht straucheln lassen, deshalb müssen wir dem Staatshilfen geben. Und so entwickelt sich jetzt gerade eine lebhafte Diskussion, vorwiegend noch unter den Lobbyisten, mit den dafür verantwortlichen Gesetzesmacher und Politikern, wie wir dann zukünftig dann die Konzerne dann Leben erhalten können. Jo, jetzt habe ich meinen Regiezettel wieder gefunden. Können wir gleich machen, wenn ich dann das Finale zu den Konzernen gesagt habe. Jetzt habe ich das Thema, haben wir ja auch noch angekündigt für den heutigen Sonntagsspaziergang, Atommüll in allen Richtungen. Es gab ja die Bestandsaufnahme Atommüll, die auch initiiert wurde und auf der Atommüllkonferenz in den letzten 2 Jahren dann politisch platziert wurde. Da wurde jetzt auch eine Pressekonferenz dazu gemacht im Landtag von NRW, wo dann auch in den Medien dann da oben auch gut aufgenommen wurde. Die Bestandsaufnahme Atommüll wurde in diesem Jahr auch ergänzt. Es gibt ein sogenanntes, eine Bestandsaufnahme auch von der Bundesregierung, die wurde initiiert oder musste gemacht werden, initiiert durch eine Europavorschrift. Und wenn ihr euch erinnert, deshalb war es plötzlich vor circa 2 Monaten so, dass die Bundesregierung, als dann diese Bestandsaufnahme vorgestellt wurde, gesagt hat, wir haben ein Problem. Wir haben doppelt so viel Atommüll, als wir bisher unterstellt. Und zwar doppelt so viel Atommüll bei sogenannten Schwach- und Mittelradioaktiven. Weil sie jetzt nicht nur das, was in sogenannten genehmigten Zwischenlagern bundesweit steht, mit reinfließen lassen, sondern sie haben jetzt zum ersten Mal offiziell anerkannt, dass das, was bereits in der Asse vergraben wurde, wieder raus muss. Und das sind allein ca. 300.000 Kubikmeter, die in der Asse ruhen. Thema Schacht Konrad. Schacht Konrad ist das sogenannte Endlagerprojekt des Bundes und der Länder, wo genau dieser Schwach- und mittelradioaktive Atommüll rein soll. Schacht Konrad hat eine Kapazität von 280.000 Kubikmeter. 300.000 Kubikmeter allein die Asse. Und deshalb hat jetzt die Bundesregierung gedacht, jetzt machen wir es ganz schlau und haben dann einfach salopp erklärt, Hendricks und so weiter, also unsere Bundesumweltministerin, dann muss halt die Endlagersuchkommission nicht nur kurz mal Vorschläge machen für ein sogenanntes Endlager für hochradioaktiven Müll. Nein, dann stecken wir halt das, was an zusätzlichen 300 bis 380.000 Kubikmetern schwachen Mittelradioaktiver nicht in die Asse passt, noch in ein gemeinsames Endlager. Es ging der Schuss natürlich nach hinten los, aus dem ganz einfachen Grund, weil selbst die, wenn es mal Handlanger wie der Seiler und Co. vom Öko-Institut, die in der Kommission ja mitarbeiten an führender Stelle, dann gesagt haben, dass es schlichtweg nicht möglich ist, zum Beispiel durch Gasemissionen und anderes, kann man diese unterschiedlichen atomaren Abfälle überhaupt nicht in ein Lager bringen. Was ich damit sagen will, ist, wir haben jetzt das erste Mal, ich denke wirklich seit einem Zeitraum von mindestens 10 oder gar 20 Jahren, eine Bestandsaufnahme von Atommüll, wo die Bundesregierung und offizielle Stellen, das ist dann das Umweltministerium und das ist das Bundeswirtschaftsministerium, zugeben müssen, es gibt keine Lösung für diesen Atommüll. Und auch in den letzten 3 Monaten kam ja nochmal aufs Tapet, wo dann die sogenannte Endlagersuchkommission mal Zeiträume betrachtet hat, wann kann ein sogenanntes zentrales, sofern das bis 2031 gefunden ist, muss ich dazu sagen, ist ja der Plan. Also wenn bis 2031 ein sogenanntes zentrales Endlager für den hochradioaktiven Müll zur Verfügung steht, dann sagt diese Suchkommission, können wir 2095 frühestens beginnen zu beladen und sind vielleicht 2170 fertig. 2095 beginnt man zu beladen, sagt die Suchkommission, und 2170 sind wir fertig. Und das, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, ist sozusagen jetzt auch, ich denke mal, die Botschaft an uns hier vor Ort, das publik zu machen und klar zu erklären, vergesst bitte 2045 und 46 mit dem Zwischenlager, denkt einmal noch 4 bis 10 Generationen weiter und der Atommüll wird er so lange hier haben und deshalb müssen wir das AKW in der Neckarwestheim 2 und alle anderen sofort abschalten. So, dann nochmal, ich nenne es mal einen komprimierten Blick auf die 4 Konzerne. E.ON. E.ON war der schnellste Konzern, der in diesem Jahr die Bettbin gegründet hat. Also E.ON hat ja generalstabsmäßig nur mit einem kleinen Führungszirkel dann beschlossen, dass sie ihr Unternehmen 2 teilen. Dass alles, was Stromproduktion ist, vor allen Dingen Atomkraft und natürlich auch alle Fossilen, sollen in eine neue Firma kommen, die zum Januar 2016 gegründet wird. Ich glaube Unilever oder so ähnlich soll sie heißen. Dieser Plan wurde auch verfolgt bis vor kurzem. RWE ist der größte oder der historisch größte Energiekonzern, den wir hier bei uns haben. Und RWE ist aber derjenige, wo am meisten gebeutelt und gestriezt wird. Denn der Herr Terium, der hat zwar jetzt das geschafft, dass sozusagen das, was die Konzernherren wollen, weitgehend in ein Gesetz gegossen wurde, aber für RWE gibt es überhaupt noch keinen vernünftigen Plan. RWE hat auch eine Sonderkonstellation. RWE ist ein Mammutkonzern, der zusammengewürfelt in der Größe denn über 100 Firmen hat. Das heißt, der Konzern RWE hat eine Schachtelstruktur, die wo nach Ansicht von auch Wirtschaftszeitungen oder dem Wirtschaftsteil von bestimmten überregionalen Zeitungen nicht regierbar ist. RWE hatte vor kurzem auch eine... Warte ich geschwind? Ja, der ist ja leise. Also RWE hatte vor kurzem auch Sitzung vom Aufsichtsrat. Dort hatte Herr Terium kein Konzept vorstellen können. Und es laufen seit circa 4 Wochen sozusagen die Gespräche, wann wird Terium abgelöst und wie schafft sich RWE irgendwann in den nächsten paar Jahren eine zukunftsfähige Struktur. Und bei RWE sitzt das ganze Ruhrgebiet mit am Regieren. Das bedeutet, RWE ist auch, wenn man jetzt die Aktien anschaut, im Besitz von allen großen Kommunen, also im ganzen Ruhrpott. Und die wollen Dividende haben. Denn die Geldflüsse oder wesentliche Geldflüsse, Jahreseinnahmen für diese notleidenden Kommunen da oben, wo die Industrie ja eh ziemlich brach liegt, sind immer von RWE gekommen und seit 2 Jahren geht es stetig bergab. Das bedeutet, hier steht nicht nur an, dass man jetzt eine neue Struktur für RWE schaffen muss, zukunftsfähig werden soll, keiner weiß wie. Hier steht auch ein genereller Konzernumbau an, wo überhaupt nicht klar ist, ob der zu bewältigen ist. Ja, und RWE und E.ON zusammen sind wie die Hauptkonzerne, denen die sogenannten 35 Milliarden Euro, also Rückbaugelder oder Atommüllendlagergelder gehören. EnBW dann auch noch und ein bisschen Vattenfall. Jetzt kam aber noch ein neues Thema hinzu, denn jetzt haben jetzt Wirtschaftsprüfer mal nachgeschaut, wie sind in den Bilanzen diese 35 Milliarden der Konzerne versteckt. Dann konnten denen zwar in den Bilanzen nachgewiesen werden, wo die sind, also die sind sozusagen ja nicht flüssig verfügbar, die sind irgendwo angelegt, aber was diese Wirtschaftsprüfer jetzt aufgedeckt haben, dass hinter den 35 Milliarden, wo man unterstellt, dass man die zum Beispiel jetzt 2031 dann braucht, vorher für ein bisschen Rückbau sagen die, und wenn 2031 dann das Endlager begonnen wird zu graben, dann braucht man die und die verzinsen die seit Jahren mit 4-6%. Das heißt, das Geld, die 35 Milliarden, müsst ihr euch vorstellen, Zinseszins. Also 6% Zinseszins zum Beispiel bedeutet, dass sich das Geld in 13 Jahren verdoppelt. Das heißt, die halten heute, wenn so ein Konzern, nehmen wir mal 10 Milliarden Rückstellungen hat, dann halten die heute nicht einmal 5 Milliarden in ihren Büchern dafür bereit, sondern nur stellen im Bedarfsfall, wenn man es dann braucht, hat es durch die Zins- und Zinseszinszahlungen dann dieses Geld erreicht. Das heißt, die 35 Milliarden sind wirklich eine reine Milchmädchenrechnung und die werden weder 2020, 25, 30 oder 2095 zur Verfügung stehen. Auch hier ganz wichtig, dass wir das bekannt machen und nicht locker lassen, denn das kann allein dieser Punkt der Rückstellungen, wenn verlangt wird, dass es diese wackelnden Konzerne tatsächlich handfestes zurückstellen, kann die in Turbulenzen, in Existenzkrisen stürzen. Und besser ist aber, die strabeln jetzt oder kommen jetzt in Turbulenzen, als wir irgendwann dann, wenn sie sich rechtlich umfirmiert haben und nur noch 5 Jahre für das haften, wenn sie neue Gesellschaft gründen, das ist dann die nächste Schweinerei. Die Haftung muss auf jeden Fall unbegrenzt bleiben, egal welche Konzernumbildungen hier stattfinden. Zu Vattenfall nur noch die Nachricht, denn Vattenfall versucht jetzt, heute ist der 4., Vattenfall versucht bis zum 6., das ist der Dienstag, also bis Dienstag, 6. Oktober, versucht Vattenfall die gesamte Braunkohlesparte und alles, was sie sozusagen bei den DDR aufgekauft haben, zu verkaufen. Also Vattenfall hat jetzt in diesem Jahr sich entschlossen, obwohl sie das natürlich öffentlich nicht so sagen, dass Braunkohle in Deutschland und dass Braunkohle in Europa keine Zukunft mehr hat. Sie suchen jetzt einen Käufer. Nach Informationen, die ich vor einer Woche in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, gibt es bis jetzt noch keinen relevanten Käufer. Insofern wird es jetzt ganz spannend, wie geht es mit der Braunkohle, die vorwiegend in Brandenburg ist, also in der ehemaligen DDR, wie geht es mit der Braunkohle dort weiter? Und dann habt ihr ja sicher mitgekriegt, dass RWE der größte Braunkohleabbauer und Verstromer hier in der Bundesrepublik ist. Und es gab jetzt auch ja die sehr gute Aktionen, wo über 1000 Menschen dann jetzt dort auch tageweise den Braunkohleabbau verhindert haben und das auch in den Medien gut aufgegriffen wurde, wo dann allerdings die Polizei zusammen mit Wachschützern von der RWE dann Menschen festgehalten hat und versucht hat, die Aktion zu unterbinden. Das gelang ihnen nicht. War eine gute Aktion, es müssen wir auch dafür sorgen, dass RWE, die wollen über 800 Leute mit Hausfriedensbruch und sonst was jetzt verfolgen, dass das dann durch öffentlichen Druck wieder vom Tisch kommt. Aber RWE und Vattenfall, Braunkohle, Fragezeichen, obwohl die Genehmigung bis 2045 zum Abbau vorliegt, können wir sicher sein, dass das Thema Braunkohle vorher nicht nur wankt, sondern zum Erliegen kommen wird. Und das ist die gute Nachricht. Ja, und dann noch NBW. Da wisst ihr alle auch schon sehr viel. Haben wir hier auf der Sonntagsspaziergang schon öfters dargestellt und RWE hat NBW, Entschuldigung. RWE fasziniert mich immer, weil es wäre das erste Mal, dass quasi ein Konzern hinter den Kulissen seinen Terium, also seinen Vorstandsvorsitzenden absägt, der noch auf seinem Stuhl für Jahre sitzen bleiben wird. Deshalb bin ich gespannt, ob der sozusagen jetzt demnächst den roten Knopf drückt. Aber NBW meine ich natürlich, unser Staatskonzern. Das, was jetzt diskutiert wird, NBW und Staatshilfe, sprich E.ON und RWE sollen das bekommen, dass sie nicht straucheln, das findet ja indirekt hier bereits statt, seit der Mabus einen großen Deal gemacht hat. Wenn jetzt auch die grün-rote Landesregierung NBW nicht so unterstützen würde, indem sie dann eine Politik machen und auf Sachen verzichten, auf Dividenden verzichten, auf Einfluss verzichten, auf Kontrolle verzichten, dann würde NBW schon lange straucheln. Interessant war, dass, ich weiß nicht, wer von euch die Stuttgarter Zeitung abonniert hat oder sonst was über Mails und so weiter, Auswertungen verfolgt. Also vor circa 5 Wochen wurde bekannt durch die Stuttgarter Zeitung als erstes publiziert, dass jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende der NBW alle Fallmöglichkeiten mit Studien hat belegen lassen. Also schafft es die NBW, wie sie es jetzt propagieren, wir werden der grüne Konzern. Da haben nicht nur jetzt manchmal der Kretschmann Zweifel, wenn er sich verspricht, auf irgendeinem Bürgerfest oder wo zum Geselligsein eingeladen wird, sondern auch der Vorstandsvorsitzende der NBW hat jetzt 3 Studien machen lassen und die Studie Nummer 3 bedeutet, so wird es zum Glück durch die Stuttgarter Zeitung bekannt, sehr wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass NBW schlichtweg in Konkurs geht. Warum? Weil NBW hat von allen 3 anderen Konzernen immer noch den höchsten Atomstromanteil an ihrer Stromproduktion mit ca. knapp 50%. Und NBW hat vor allen Dingen zwar keine Braunkohle, aber NBW hat teuflisch viele Steinkohle. Hat ja auch mit Mannheim und so weiter jetzt noch ein ganz neues Steinkohlekraftwerk in Betrieb genommen, hat erst vor 3 oder 4 Jahren noch in Karlsruhe im Hafen ein neues Steinkohlekraftwerk in Betrieb genommen. Das bedeutet, die Zukunft der NBW in Richtung grüner Konzern, die kann man im Promillebereich suchen, sobald das Thema Atomkraft bei uns erledigt ist, und das hoffen wir natürlich so bald wie möglich oder rasch, und sobald dann auch noch das Thema Steinkohle und Braunkohle wankt, hat die NBW schlichtweg keine Zukunft mehr. Und einspringen oder eine andere Politik bräuchten wir hier gerade in Baden-Württemberg, habe ich vorhin schon erwähnt, Neckar-Enz-Verband und so weiter. Es gibt auch hier Kommunen, die haben wieder eigene Stadtwerke, wo Bietigheim zum Beispiel schon lange was ganz anderes macht. Schwäbisch Hall, das nennt es mal der Leuchtturmisch, wo aber selbst auch jetzt Ludwigsburg sich teilweise gelöst hat. Also Ludwigsburg hat die Netze von der NBW wieder zurückgekauft. Und wenn dieser Weg weitergegangen wird, dann hat man natürlich noch eine Stärke, die früher mal wieder vorhanden war. Baden-Württemberg hat bis vor 15 oder 18 Jahren bundesweit mit die meisten großen Stadtwerke gehabt, die sinnvoll ihren Strom verteilt und verwaltet haben. Und die können das jetzt auch machen, wenn man sich zusammenschließt und dann so neue Energieanlagen in Betrieb nimmt und den Strom und die Wärme vor Ort produziert. Denn das muss überhaupt das Ziel sein, dezentral, lokal, ohne große Stromtrassen von irgendwoher Strom produzieren, sondern Wärme und Strom da produzieren, wo sie benötigt wird. Und da müssen wir als Bürger das von unten pushen und auch auf der kommunalen Ebene Druck machen. Das muss dann die Zukunft sein, wie hier zukünftig dann Strom erzeugt wird und sinnvoll Wärme, neben dem Sparen natürlich, in neuen Modellen dann kreiert wird. Und dann haben die Konzerne nicht mehr diese Bremsversuch, wie sie heute noch haben, sondern dann haben wir wirklich eine Energiewende, die man auch in den nächsten 15 bis 20 Jahren praktisch durchsetzen kann. Als Information habe ich heute noch was dabei, gerade zum Thema installierte Windenergie. Denn ich glaube, wenn ich hier mal Zahlen verlese, das ist nicht so ganz sinnvoll. Und deshalb habe ich jetzt einfach ein paar Kopien gemacht von installierter Windleistung, wo es nach wie vor so ist, dass Baden-Württemberg natürlich die rote Laterne hat, aber wo man auch im Vergleich zu anderen Ländern sehen kann, also nicht nur an der Küste, lässt sich mit Wind sinnvoll Strom erzeugen, sondern es gibt auch Flächenländer, wo das halt politisch gewollt ist und dann funktioniert das. Denn das ist eigentlich auch wichtig, die Südländer, also gerade Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, da hinkt die Windenergie noch deutlich hinterher, während zum Beispiel Rheinland-Pfalz da schon längst durchgestartet ist. Ich lasse das dann einfach durchgehen.